NDR 2 Spezial mit Johanna Hohnsberg.
Ein Wolf in der Fußgängerzone und ein Buckelwal in der Ostsee. Wie verändern sich die Lebensräume von Tieren?
Normalerweise meidet der Wolf den Menschen. Jetzt hat sich aber einer in die Großstadt Hamburg verirrt.
Ich frage mich, woher der Wolf kommt.
Die Hoffnung für den Buckelwal in der flachen Ostsee zu überleben, die schwindet.
Dieser Buckelwal, der war wahrscheinlich auf seiner Wanderroute im Atlantik und dann ist er von seinem Weg abgekommen.
Der eine ist 15 Tonnen schwer, hat 5 Meter lange Brustflossen und ist eigentlich in den großen Ozeanen zu Hause. Der andere hat graubraunes Fell, frisst Rehe, Hirsche und Wildschwein und gehört eigentlich in Wälder und Wiesen. Der Wolf und der Buckelwal. Beide Tiere haben wir in den letzten Tagen an Orten gesehen, an denen sie eigentlich gar nicht zu Hause sind. Und zwar einmal in einer Einkaufspassage in Hamburg und in den Buchten in der Ostsee. Und ihr Schicksal, das konnten wir ja wirklich überall mitverfolgen. Im Fernsehen, auf Instagram, auch bei uns hier in den Nachrichten. Und über all dem schwebt ja die Frage, was machen die da überhaupt? Und sind das Einzelfälle oder kommt das in Zukunft öfter vor? Genau das klären wir in diesem Spezial mit Expertinnen und Experten. Ich bin Johanna Hohnsberg. Schön, dass ihr zuhört. Wir gucken ein paar Tage zurück. Es ist früh am Abend und die Einkaufsstraße in Hamburg-Altona ist gut besucht. Leute gehen einkaufen, zum Sport, nach Hause. Und in all dem rennt plötzlich ein Wolf aufgeregt in einer Einkaufspassage zwischen zwei Supermärkten herum. Immer wieder gegen eine Glastür. Eine Frau will ihm helfen und wird gebissen. Und ein paar Stunden später wird der Wolf aus der Alster aus dem Wasser gezogen. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Wolf viele Fragen hatte. In Hamburg hatte man danach aber vor allem eine.
Ich frage mich, woher der Wolf kommt. Ich habe es gerade von meinen Kollegen gehört, dass da einer hier in Ikea vor der Tür gebissen worden ist. Ich lebe hier 46 Jahre in Altona. Ich habe jetzt kein Bedenken. Dann finde ich das traurig, dass jetzt hier einer gebissen worden ist. Dass man da irgendwie nicht rechtzeitig irgendwie was gemacht hat. Wenn sie das ja schon verfolgt haben, dann hätte man da irgendwie was einschreiten müssen.
Ja, so hat's ein Passant in der Fußgängerzone in Hamburg ausgedrückt. Andreas Kinse ist Leiter für Natur- und Artenschutz der Deutschen Wildtierstiftung. Und ich gebe die Frage direkt mal an Sie weiter. Wie ist der Wolf denn überhaupt in die Stadt und dann auch in die Einkaufspassage gekommen?
Also erstmal, Wölfe sind schon sehr neugierig. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Also die Tatsache, dass wir heute Hunde haben, beruht ja auf nichts anderem als darauf, dass Wölfe irgendwann mal die Nähe des Menschen gesucht haben und neugierig waren auf das Feuer, das da irgendwo brannte und dann immer näher den Menschen gekommen sind. Und der Mensch hat sie dann irgendwann eingefangen, gezähmt, später domestiziert und heute haben wir Hunde. So, also Wölfe sind sehr neugierig und es kommt immer mal wieder auch vor, dass Wölfe im Siedlungsbereich auftauchen, in Stadtrandbereichen, in Kleinstädten kann es auch mal vorkommen, dass sie dann wirklich auch in der Innenstadt schon mal drin sind. Das ist extrem selten, aber das ist in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mal wieder beschrieben worden. Dass er wirklich ins Zentrum einer Metropole wie Hamburg gelangt, ist absolut einmalig und eben wirklich darauf zurückzuführen, dass er irgendwann eben sich überhaupt nicht mehr auskennte und schlichtweg den Weg nach draußen nicht mehr gefunden hat.
Eigentlich sind Wölfe ja auch, also wir kennen das ja auch ein bisschen von Hunden, aber Wölfe sind ja auch Rudeltiere, die sind ja total selten eigentlich allein unterwegs. Wo ist denn der Rest so der Bande geblieben?
Na, der war schon alleine unterwegs. Das ist nicht so, dass Wölfe immer im Rudel unterwegs sind. Das sind eben gerade die Jungwölfe, die das Rudel verlassen, die immer alleine unterwegs sind. Und das wird genau so ein Tier sein. Das wird ein junger Wolf sein, vielleicht maximal 2 Jahre alt, der sich auf Wanderschaft begibt, um neue Lebensräume zu erkunden und dabei eben ja, sich hoffnungslos verlaufen hat.
Vielleicht wollte der einfach nur die Reeperbahn austesten in Hamburg, so als Jungwolf.
Wirklich, ja, genau.
Wir kennen das ja so vom Waschbären oder auch von Füchsen. Die sind ja schon in der Stadt immer heimischer. Also das überrascht uns jetzt auch nicht so, wenn wir mal einen Fuchs über die Straße laufen sehen. Ist das beim Wolf auch so, dass die heimisch werden könnten oder auch schon sind?
In den Städten definitiv nein. Und das wird auch nicht passieren. Da sind wir uns zumindest sehr, sehr sicher. Denn im Gegensatz zu Fuchs oder Waschbär findet er eben keinen geeigneten Lebensraum in der Stadt. Wölfe jagen ja große Wildtiere. Die jagen ja Rehe, die jagen vor allem Rothirsche und die jagen Wildschweine. Und all diese Arten gibt es eben auch nicht im Stadtzentrum. Beim Fuchs und Waschbär sieht es eben anders aus. Die ernähren sich von kleineren Säugetieren, von Mäusen beispielsweise, von Singvögeln, von Abfällen, von Aas. Und das finden die eben sehr wohl in der Stadt. Und natürlich können sie sich eben auch sehr viel besser verstecken, finden sehr viel leichter Unterschlupf in siedlungsurbanen Lebensräumen als eben der Wolf. Und deswegen sind wir uns sehr sicher, dass Wölfe nicht in irgendwelchen Städten heimisch werden können.
Wir gucken später drauf, wie wir uns am besten verhalten eigentlich, wenn wir einem Wolf begegnen. Uns begleitet aber auch eine andere Geschichte, der Buckelwal in der Ostsee. Es gibt ja kaum was Beeindruckenderes als so einen Wal, finde ich zumindest. Buckelwale sind super lange im Meer unterwegs, legen tausende Kilometer im Jahr zurück, sind so groß wie zwei Linienbusse. Sie versorgen das Wasser mit Eisen und damit unzählige andere Tierarten. Tja, und so ein Tier ist auch bei uns immer wieder in der Ostsee gestrandet und wird da wahrscheinlich auch sterben. Daniela von Schaper arbeitet bei der Umweltorganisation Greenpeace als Meeresexpertin. Wie ist denn der Wal überhaupt in die Ostsee gekommen? Also ist der einfach falsch abgebogen?
Dieser Buckelwal, der war wahrscheinlich auf seiner Wanderroute im Atlantik und dann ist er von seinem Weg abgekommen. Warum er letztlich in der Ostsee gelandet ist, da gibt es verschiedene Vermutungen. Also zum einen kann es so sein, dass er in seiner Orientierung gestört war. Also dass er zum Beispiel auch durch Unterwasserlärm und Schiffslärm und ja Lärm in den Ozean einfach die Orientierung verloren hat und von seiner Route abgekommen ist. Es könnte aber auch sein, dass er auf Nahrungssuche war und dabei zum Beispiel Fischschwärmen in die Ostsee gefolgt ist und dadurch dann halt leider in diesen Bereich gekommen ist, in diesen Lebensraum, der für ihn nicht geeignet ist.
Wenn wir irgendwo hin wollen, dann haben wir ja Navi mittlerweile. Und wenn wir uns verfahren haben, dann ist das natürlich irgendwie ärgerlich, aber wir kommen da auch schnell wieder raus. Wie orientieren sich denn überhaupt Großwale? Also wie wissen die, wo sie sind und wo sie auch hin müssen?
Buckelwale haben keine Echoortung, das heißt, sie kommunizieren mit ihrem Gehör und orientieren sich dann auch an Geräuschen oder an ihrer Umgebung, aber auch an Meeresströmungen zum Beispiel.
Aber das finde ich ja richtig spannend. Also das heißt, Buckelwale können dann hören, hey, ich bin jetzt so in der Nähe von Norwegen. Also wie hören die das denn?
Ja, also sie geben halt Geräusche ab und schauen dann, was wieder ankommt. Also zum Beispiel auch vermutet, dass sie zum Beispiel, wenn sie bei Seebergen vorbeikommen in den Meeren, dass sie diese dann wahrnehmen und zurückspiegeln können und dadurch auch wissen, wo sie sich befinden.
Und wieso ist es dann aber so schwer für diesen Buckelwal auch gewesen, wieder rauszufinden aus der Ostsee?
Ja, darüber zerbrechen wir uns schon die ganzen Tage den Kopf. Und es ist tatsächlich so, dass die Ostsee wirklich kein guter Ort für ihn ist. Das heißt, jetzt, wo er dann einmal reingekommen ist und er wurde auch mehrmals gesichtet, ist es für ihn ganz schwer, wieder rauszufinden, eben weil wir in der Ostsee so viele Flachwasserbereiche haben, dass die Strandungsgefahr sehr hoch ist. Und gerade in den Buchten ist es dann ja sehr tückisch für ihn geworden.
Ja, Sie waren in den letzten Tagen ja auch vor Ort. Wie war das für Sie, das so mitzubegleiten?
Vor Ort zu sein war wirklich sehr emotional, weil uns natürlich ja das Wohl des Wals sehr nahe geht und wir eigentlich gehofft haben, dass wir ihnen helfen können. Aber wir hatten auch die Hoffnung, dass der Wal genug Kraft hat, um seinen Weg wieder aus der Ostsee hinauszufinden und dann zu merken, dass er wieder vom Weg abgekommen ist und es nicht geschafft hat. Das hat uns schon sehr bedrückt und leider mussten wir feststellen, dass es ihm aktuell einfach nicht gut geht.
Ich habe gerade auch nochmal geguckt, Stand jetzt lebt der Buckelwal zwar noch, die Rettungsmaßnahmen wurden ja aber eingestellt und ich hoffe sehr, 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 dass so eine Walstrandung nicht öfter passiert, genau wie beim Wolf, der sich ja in der Innenstadt verirrt hat. Heißt das, dass wir in Zukunft öfter mal mit Wölfen in der Stadt zu tun haben oder mit dem Wal in der Ostsee?
Ich glaube nicht, dass das viel häufiger passieren wird. Ich erinnere mich, dass es mit Sicherheit 15 Jahre her ist, dass sich mal zwei Wildschweine an der Innenalster wiedergefunden haben. Und die Frage, passiert das jetzt eigentlich häufiger? Und seitdem ist es definitiv eben nicht wieder passiert. Also wir erleben schon, was, wenn wir jetzt mal wegkommen von Tieren wie eben dem Fuchs oder dem Wildschwein, sehen wir ganz klar, dass sich die Lebensräume für die viel kleineren Arten, also vor allen Dingen für Insekten, aber auch für Singvogelarten, dass die sich im sogenannten Offenland, so wie wir es nennen, also sprich Wiese und Ackerflächen, also wirklich die Feldflur vor den Toren der Stadt, dass sich die wirklich sehr stark dahingehend verändert hat, dass die Lebensräume einfach am Ende genommen immer schlechter geworden sind. Und an der Stelle ist es tatsächlich auch so, dass Tiere mehr und mehr die Stadt als einen Ersatzlebensraum entdeckt haben, einfach weil die geeigneten Lebensräume vor den Toren der Stadt nicht mehr so geeignet sind. Naja, und das hat ganz viel mit Strukturverlust zu tun. Die Landbewirtschaftung ist immer intensiver geworden, ist immer produktiver natürlich auch geworden. Also wir erzielen heute viel, viel höhere Ernten, als wir es früher getan haben. Und das geht eben zum Nachteil von Biodiversität.
Macht Ihnen das Sorgen?
Das macht mir sehr viel Sorgen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass sich natürlich auch die Städte zum Nachteil verändern. Wir sehen immer mehr versiegelte Gärten, Stichwort Steingärten, und wir verlieren natürlich schlichtweg Biodiversität.
Was ist da so Ihre Nummer eins Priorität, um so eine Biodiversität, also so eine Artenvielfalt zu erhalten?
Ganz klar, wir brauchen eine Veränderung in den Offenlandlebensräumen vor den Toren der Stadt. Das ist die Kernforderung des Naturschutzes. Wir brauchen einen Wandel in der Agrarpolitik, am Ende ist das. Wir fordern seit vielen Jahren, wie alle anderen Naturschutzorganisationen auch, dass Landwirte vor allem für öffentliche Leistungen honoriert werden sollen. Also wenn sie eben beispielsweise ein Feld brach liegen lassen oder einen Blühstreifen anlegen, dann müssen sie gut und auskömmlich und sogar auch einnahmenswirksam dafür finanziert werden. Und wenn das gelungen ist, dann werden wir auch erleben, dass sich die Biodiversität in der Offenlandschaft auch sehr schnell wieder erholen kann.
Sagt der Wildtierexperte Andreas Kinser. Wie verändern sich die Lebensräume von Tieren? Warum ist ein Buckelwal in der Ostsee und ein Wolf im Einkaufscenter? Das ist unser Thema hier im NDR 2 Spezial. Und jetzt können wir ja auch fragen, warum reden wir eigentlich so viel über den einen Buckelwal? Es sterben doch jeden Tag Tiere in Schlachthöfen. Es gibt gerade auf der Welt mehrere Kriege und Krisen. Warum also beschäftigt mich dieses Einzelschicksal so? Ich habe das selber gemerkt, wie ich dann irgendwann echt vom Live-Ticker vom Wal irgendwie intensiver und gespannter war, als dann von der Lage im Irankrieg. Veronika Simon aus der ARD-Wissensredaktion, die hat sich damit beschäftigt. Veronika, wieso bewegt uns das Thema denn so sehr?
Es ist die Geschichte, es ist das Einzelschicksal, dann auch noch direkt bei uns vor der Haustür. Da springt unser Gehirn total drauf an. Wir wissen ja alle längst, dass das Leben für Wale immer schwieriger wird, das Klima ändert sich, unter Wasser wird es lauter, es gibt weniger zu fressen. Aber Maren Urna, Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster, sagt, so große Zahlen von allen Walen oder auch so abstrakte, komplexe Themen wie die Biodiversitätskrise, das ist für unser Gehirn schwieriger zu begreifen. Da brauchen wir mehr Zeit.
Wenn wir das Ganze dann aber an einem Einzelschicksal festmachen können, wie jetzt an diesem Wal, dann ist es sehr viel einfacher für uns, Geschichten darum zu erzählen, und das liebt unser Gehirn.
Aber es könnte auch mit reinspielen, dass die Weltlage gerade so komplex ist. Wir haben mehrere Krisen, die parallel laufen, die schwer zu durchdringen sind und die uns und unser Gehirn in Stress versetzen können, sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urna. Das ist mit dem Wal anders.
Wenn wir die Nachrichten anschalten, hilft uns genau das, vielleicht auch ein Stück weit einen Anker zu sehen und sagen, okay, das ist die eine Geschichte, die ich jetzt nachvollziehen kann. Wir müssen nicht irgendwie Interessen abwägen, sondern es ist klar, alle wollen, dass dieser Wal gerettet wird. Und damit ist auch ein gemeinsames Ziel ganz klar. Und es müssen keine Kompromisse gefunden werden.
Das heißt, wir können ganz kurz abschalten. Und ja, das tut gut.
Es gibt ja auch Kritik an dem riesigen Interesse an dem gestrandeten Ostseewal. Also nach dem Motto, das ist ja nur ein einziges Tier, aber all die anderen Wale kriegen gar keine Aufmerksamkeit. Also sollte man besser nicht so viel berichten?
An dem Argument ist natürlich was dran, aber Maren Urna von der FH Münster sieht da auch eine Chance drin. Man könne sich solche Geschichten auch zunutze machen. Am gestrandeten Wal könne man zum Beispiel sehen, welche Zugänge es braucht, damit sich Menschen auch für komplexe Themen wie die Biodiversitätskrise interessieren. Damit man besser darin wird, wie man über solche Umweltthemen spricht. Also Was brauchen wir, um die wirklich großen Themen, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, angehen zu können? Und manchmal kann da eine Geschichte, ein Gesicht hilfreich sein oder eben der eine Wal.
Oder eben der eine Wolf. Also so ein emotionales Einzelschicksal kann auch helfen, dass wir uns mit den Themen dahinter beschäftigen.
NDR 2 Spezial.
Ein Wolf in der Fußgängerzone und ein Buckelwal in der Ostsee. Wie verändern sich die Lebensräume von Tieren?
Ich zähle mal auf. Um den Buckelwal retten zu wollen, waren mehrere Bundesländer beteiligt. Umweltorganisationen, Biologinnen und Biologen, internationale Experten, Baggerfahrer, Bootsfahrerinnen, Taucher, internationale Fernsehteams. Es gab eine beinahe tägliche Pressekonferenz und. Daniela von Schaper ist Meeresexpertin. Können wir so einen Aufwand jedes Mal stemmen, wenn ein Buckelwal in der Ostsee strandet?
Ja, also der Aufwand, der betrieben wird, um diesen Wal zu retten, der ist verständlich, weil es ist ein Tier, was wir hier auch nicht kennen. Es ist für uns was ganz Besonderes und gleichzeitig ist dieser Wal sozusagen und die Strandung kein Einzelfall. Es sterben wirklich regelmäßig auch vor unseren Küsten, zum Beispiel die Schweinswale, weil sie sich in Stellnetzen verheddern und tödlich verunglücken. Und das bedeutet einfach, dass wir die Situation ernster nehmen müssen und auch dorthin gucken müssen, wo letztlich die Lebewesen ja auch leider tagtäglich sterben und da langfristig was dagegen tun.
Was sind da so Ihre Vorschläge?
Das Wichtigste ist, dass wir wirksame Schutzgebiete einrichten. Es ist so, dass es an sich schon großflächige Schutzgebietsflächen in Nord- und Ostsee gibt. Aber sie haben oftmals keinen wirksamen Schutz. Das heißt, in Schutzgebieten, die zum Beispiel für Schweinswale extra ausgewiesen wurden, weil diese Arten bedroht sind, dort darf weiterhin gefischt werden. Dort finden industrielle Projekte statt, wie Pipelines, die verlegt werden. Das heißt, alle diese Aktivitäten, die muss man dort rausnehmen, wo die Wale sich auch wirklich erholen können, damit sie eben nicht in solche Situationen geraten, wie wir jetzt haben.
Ja, und wenn wir nochmal abschließend auf diesen Buckelwal schauen, hätte da, was die Rettungsaktion angeht, was besser laufen können?
Wir haben vor Ort erlebt, dass wirklich alle Akteure, also die Wissenschaftlerinnen, die Fachleute, die Einsatzkräfte sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir haben ja uns sozusagen unterstützend angeboten. Und das wurde auch sehr gut aufgenommen. Und letztlich die Entscheidungen darüber, was man macht, die lag immer bei den Fachexpertinnen vor Ort. Und die sind ja auch nicht nur mit ein oder zwei Leuten alleine da. Das heißt, die haben sich auch immer wieder mit ihren Institutionen beraten, mit Wissenschaftlerinnen in der ganzen Welt. Und wenn es am Ende schlecht ausgeht, dann haben wir trotzdem alles getan, aber können halt auch nicht natürliche Abläufe verändern.
So beurteilt es Daniela von Schaper zum Umgang mit dem Buckelwal. Und der Umgang mit dem Wolf ist ja auch schon ewig eine intensive Debatte bei uns im Norden. Seit fast 30 Jahren, also seit 1998, ist der Wolf wieder in Deutschland angesiedelt. Bei uns im Norden hat sich die Population seitdem sehr vergrößert. Ich zähle mal kurz auf. Etwa 85 Wolfsrudel gibt es, zumindest Stand 2025, bei uns in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Also Rudel heißt, es sind immer 2 Wölfe und der Nachwuchs. Und deswegen kommt es auch immer mal wieder zu Zusammentreffen. Also wenn ein Wolf ein Schaf reißt oder sich verirrt. Andreas Kinser ist Wildtierexperte. Treffen Sie eigentlich öfter mal auf Wölfe?
Also ich sehe tatsächlich, ich sage jetzt mal im Schnitt, ein oder zweimal im Jahr sehe ich Wölfe. Das ist tatsächlich so. Es macht schon was mit ihnen. Also ob sie einen Fuchs beobachten oder einen Wolf beobachten, das ist schon ein Unterschied. Und das ist schon so ein gewisses Bauchkitzeln. Wenn er dann näher kommt, dann weicht das natürlich dann auch schon ein bisschen dann der Sorge, ich will jetzt nicht sagen der Angst, aber dann schon dem Respekt definitiv.
Ja, das muss ja dann auch genauso gewesen sein eigentlich vor ein paar Tagen, als dann dieser Wolf ja wirklich auf nur wenigen Metern, wenn nicht auch Zentimetern von Leuten entfernt war, weil er natürlich in der Innenstadt war, da wo er eigentlich auch normalerweise nicht zu Hause ist. Was mache ich denn jetzt, wenn da so ein Wolf vor mir steht?
Um ehrlich zu sein, das Allerbeste ist, gar nichts machen beziehungsweise vorsichtig den Rückzug antreten. Man kann an so einem Tier sehr gut eigentlich erkennen, ob es, wie es gerade drauf ist, ob es eben wirklich zum Angriff übergeht. Das kann man an den Tieren dann, das spürt man in der Tat auch. Dann gibt es tatsächlich im Grunde genommen nur einen Ausweg, nämlich sich selber auch Respekt zu verschaffen, indem man wirklich laut schreit, die Hände nach oben wirft, vielleicht tatsächlich selbst sogar einen Schritt dann auf den Wolf zuzumachen, um dem zu signalisieren, nee, mein lieber Freund, ich bin hier der Stärkere von uns beiden. Aber das muss man eben klar sagen, ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation, die wirklich in Deutschland jetzt absolut einmalig gewesen ist.
Ja, und wenn ich so mit meinem Hund unterwegs bin, auf dem Feld, also wie mache ich das vor allem mit einem anderen Tier, das ich mit dabei habe?
Wenn Sie das Tier oder den Hund an der Leine haben, dann können Sie ihn ja sehr schnell mitnehmen. Ansonsten ist es auch da ganz klar, natürlich sollten Sie Ihren Hund sehr schnell versuchen, unter Kontrolle zu bekommen. Auch da gehört schon zur Wahrheit, dass der Wolf in aller Regel das Weite suchen wird. Es gibt immer wieder Beschreibungen aus den Wolfsgebieten, dass Wölfe den Menschen dann nahe gekommen sind oder sogar auf sie zugekommen sind, die dann auch mit Hunden im Wald unterwegs waren. Und das wird unisono auf diese Neugier der Wölfe zurückzuführen sein, dass sie einfach, das waren selber Jungwölfe, die eben gucken wollten, oh, wer ist denn das eigentlich? Oh, was hat denn der dabei? Der hat ja auch vier Beine. aber da wird mit großer Sicherheit keine Aggressivität dabei gewesen sein.
Ja. Dieser Vorfall jetzt vor ein paar Tagen, der hat ja schon dann wieder für viel Aufregung gesorgt. Es war auch immer wieder von Angriff, Attacke die Rede. Und in der Landwirtschaft ist es ja auch immer wieder in der Diskussion, dass der Wolf auch Gefahren birgt, zum Beispiel dann für die eigene Schafsherde. Wie sehen Sie das? Also stimmt das Bild vom bösen Wolf, um es mal so plakativ auszudrücken?
Na, was definitiv stimmt, ist, dass der Wolf natürlich erhebliche Schäden in der Weidetierhaltung anrichten kann. Beim Wolf, muss man klar sagen, hat es natürlich eine absolut auch emotionale große Bedeutung. Wenn man die Bilder sieht von den Schafen, die nachts gerissen worden sind und dann vielleicht nur halb aufgefressen worden sind, das betrifft einen schon. Und dass einem dann der Gedanke des bösen Wolfs in den Sinn kommt, das kann ich schon sehr gut verstehen. Aber am Ende ist es natürlich kein Wildtier, das am Ende natürlich auch keine Moral kennt.
Sagt der Wildtierexperte Andreas Kinser. Und ich nehme aus diesem Spezial für mich mit: Wald, Wiesen, Meere hier bei uns im Norden, die verändern sich. Und deshalb müssen wir uns auch mehr Gedanken darüber machen, wie wir Tierarten schützen oder mit verirrten Tieren wie Wal oder Wolf umgehen. Da sind diese Einzelschicksale ja ein guter Aufhänger, aber wohl eher ein Anfang als eine auserzählte Geschichte. Was denkt ihr denn über den Buckelwal im Norden oder den Wolf in Hamburg? Ihr könnt euch immer melden über die NDR 2 App. Ich bin Johanna Hohnsberg und ich sag tschüss.
NDR 2 Spezial.
Ein Wolf in der Fußgängerzone und ein Buckelwal in der Ostsee. Wie verändern sich die Lebensräume von Tieren?